Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast.
Mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Checkout. Das ist der Sport 1 Darts Podcast. Danke fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte und heute führe ich alleine durch die Sendung. Wir haben einen Gast am Start, umso besser. Aber Micha Wattenberg, der lässt sich krankheitsbedingt entschuldigen. An dieser Stelle erstmal gute Besserung. Umso besser, dass Max Mainz dabei ist. Max betreibt den Kanal Darts Universe auf Instagram, auf YouTube. Hi Max, grüß dich.
Ja, hallo Kevin. Es freut mich sehr, dass ich diesmal dabei sein kann. Und ja, hast schon gesagt, man kennt mich vielleicht irgendwie von Instagram, nicht unbedingt mein Gesicht, aber vielleicht meine Posts, irgendwie ist man da schon mal drauf gestoßen. Und deswegen, es freut mich sehr, dabei zu sein. Und ja.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen was über dich erzählen. Wie bist du überhaupt zum Dartsport gekommen und wann hast du mit dem Kanal angefangen? Wie läuft das Ganze so? Du arbeitest ja unter anderem oder zudem auch noch für die PDC Europe teilweise, ne?
Genau. Ja, also ich bin tatsächlich erst so 2019, 2020 zum Dartsport richtig gekommen. Natürlich durch die WM. Das ist ja selbstverständlich, denke ich, da kommen die meisten dazu, als Peter Wright dann seinen Weltmeistertitel geholt hat. Und dann hat es mich auch direkt gepackt. Und ich fand das Thema Social Media auch sehr interessant. Habe dann meine eigene Instagram-Seite da gestartet, die irgendwie 2-3 Jahre durchgezogen. Die ist immer gut gewachsen. Und bin immer mehr in den Sport reingekommen, habe wirklich alles verfolgt, jedes Turnier, egal welches, wie klein, ich habe das immer mitverfolgt. Und dann, ja, das kam auch meiner Seite immer sehr zugute. Und dann, ja, ist irgendwie auch die PDC Europe darauf aufmerksam geworden. Und ja, seit jetzt mittlerweile einem Jahr bin ich auch da im Bereich Social Media ein bisschen tätig, mache da ein bisschen was in Richtung TikTok. Und wenn ihr also PDC Europe auf TikTok sucht, dann ist das da, könnte mein Werk sein, das Video, was ihr da seht. Und genau, also das ist irgendwie so meine relativ noch kurze Laufbahn im Darts eigentlich. Also ich bin irgendwie kein alteingesessener Experte, der schon seit 20 Jahren dabei ist, sondern bin jetzt 4-5 Jahre irgendwie mit dabei. Und ja, das ist so mein Werdegang.
Ja, umso cooler, dass du dann heute hier dein Debüt auch feierst. Freue mich drauf auf die Folge. Wir haben uns was Besonderes ausgedacht. Also Micha und ich hatten ja die Idee, mit dieser zweiten Folge in der Woche auch so eine kreative Spielwiese zu erzeugen, wo man vielleicht auch mal abseits des wöchentlichen Turnierbetriebs über den Dartsport, über die PDC im Speziellen spricht. Und in der heutigen Folge wollen wir ein paar Spieler konkret unter die Lupe nehmen. Einmal sind das Spieler, die uns unserer Einschätzung nach in den nächsten Wochen und Monaten positiv überraschen könnten. Und ein anderes Mal sind das Spieler, bei denen wir sagen, für die wird es eher schwer, da geht es eher bergab in Sachen Form und in Sachen Rangliste. Jetzt haben wir uns vorgenommen, jeder schreibt mal 5 Top-Spieler, so Mover-Spieler und 5 Flop-Spieler auf. Und ich würde erstmal sagen, dir als Gast gebührt natürlich der Vortritt. Willst du mit den Flop- oder mit den Top-Spielern anfangen? Du kannst dann auch gerne schon den ersten Namen nennen, in welchem Bereich auch immer.
Ja, dann können wir einfach mal mit den Top-Spielern anfangen, würde ich sagen. Und ich bin generell erstmal gespannt, wie viele Überschneidungen wir da haben und ob wir da gleich denken überhaupt. Ich würde einfach mal anfangen mit dem ersten Top-Spieler, sag ich mal, den man vielleicht im Auge behalten sollte. Das ist für mich Steve Lennon. Der hat ja Ende letzten Jahres seine Tourcard verloren und hat sich dann aber wiedergeholt bei der Q-School Anfang des Jahres. Auch war er in der Final Stage schon gesetzt und ja, musste gar nicht da die erste Stage spielen und hat auch nur den ersten Tag gebraucht und hat er dann direkt das Turnier gewonnen, ist direkt wieder ein Tourcard-Holder geworden. Und ich glaube, das könnte vielleicht so ähnlich wie der Effekt bei Martin Schindler damals sein, als er auch seine Tourkarte verloren hat und sich die wiedergeholt hat, dann direkt sehr deutlich stärker zurückgekommen. Und ich glaube, Steve Lennon hat das auch in sich, dass er das wieder besser machen kann, als er das in den letzten beiden Jahren gezeigt hat. Das war für mich eigentlich generell sowieso komisch, dass er seine Tourkarte verloren hatte. Das hatte ich gar nicht auf Schirm so übers Jahr. Aber ich glaube, der kann jetzt wieder richtig angreifen. Ich glaube, der hatte auch zwischendrin bei den Players Championship Turnieren mal ein 110er Plus Average. Also der kann richtig gut zocken. Und ich glaube, jetzt mit diesem Neustart so kann das was werden für die nächsten Monate oder Jahre.
Ist ein guter Call, glaube ich, weil Steve Lenn ja auch schon eine gewisse Erfahrung hat und du sagst es, es kam eher überraschend, also es war so ein schleichender Abgang und ein schleichender Verlust der Tourkarte, vor allen Dingen, weil man bei der WM ja alles auf sein Erstrundmatch gegen Owen Bates gelegt hatte und er das ja sogar gewann und er ja dann eigentlich fast sicher schien, ne? Aber dann kam Luke Littler um die Ecke und hat ihm die Tourkarte verhagelt, aber er hat sie dann ja auch wirklich sofort, ich glaube sogar an Tag 1 mit dem Tagessieg wieder geholt und das spricht dann ja auch für eine gewisse Klasse auch unter Druck und Martin Schindler ist dann sicherlich so das absolut positive Beispiel, wenn er jetzt tatsächlich dann über kurz oder lang sogar den Sprung in die Top 32 schaffen würde, so in dem Bereich war er ja auch schon mal, ne? Auch als World Cup-Finalist mit William O'Connor. Ich denke, ja, ist kein schlechter Call, da kann auf jeden Fall noch was gehen. Ist ja jetzt auch noch ein Spieler, der auch noch nicht alt ist oder so, ne? Trotzdem schon erfahren, von daher, da kann vielleicht was möglich sein. Dann fange ich mal mit meinem ersten an. Also ich hatte über Steve Lenn auch zumindest mal nachgedacht, habe ihn jetzt aber nicht aufgeschrieben. Wen ich hier aber auf der Liste habe, ist Luke Woodhouse, finde ich, hat eine extrem gute Entwicklung auch genommen, auch eine gesunde Entwicklung, nachdem er ja vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren mal auch einen ganz guten WM-Run hatte in die dritte Runde damals, Dimitri Vandenberg ausgeschaltet hat im Ellipelli, dann war auch lange nichts dabei. Im letzten Jahr qualifiziert er sich dann auf den letzten Drücker für den World Grand Prix und auch in diesem Jahr hat er schon gute Zeichen gezeigt, also profitiert auch einfach von der Regeländerung auf der European Tour, dass er da jetzt ja so im Dunstkreis derer ist, die sich eben dann da direkt für die jeweiligen Events qualifizieren können und er hat Michael Smith geschlagen bei den UK Open, also ich finde, das ist auch ein Spieler, da könnte es weiter so in kleinen Schritten nach vorne gehen. Was meinst du?
Auch ein guter Pick, hatte ich nicht auf meiner Liste, deswegen sehr guter Call, was du da sagst und auch sehr gute Argumente, also diese Grand Prix-Qualifikation letztes Jahr, das war ja auch auf dem letzten Drücker wirklich und da hat er wirklich auch die Siege gebraucht bei diesem European Tour Event und dann war er bei den Players Championship Finals, glaube ich, auch noch im Viertelfinale, hat da dann verloren, aber hast du auch sehr gut angesprochen, diese gesunde Entwicklung. Da kam jetzt nicht dieser Riesenboom, es geht konstant weiter und ich glaube, genau darauf kann er jetzt aufbauen und ja, auf jeden Fall ein sehr gutes Ding. Dann würde ich mal mit meinem zweiten Namen weitermachen und zwar mit Andy Bartens, dem Belgier, der sich dieses Jahr neu die Tourkarte geholt hat und ja auch WDF-Weltmeister ist, das muss man natürlich auch erwähnen, aber ist jetzt eben bei der PDC und ich halte sehr viel von ihm, also schon auch vor dem WDF-Weltmeistertitel. Ich fand, er hat schon, ich glaube, in Belgien war er letztes Jahr schon auf der European Tour dabei und war da auch der beste Belgier, ist da irgendwie Achtelfinale, Viertelfinale gekommen. Also da fand ich, hat er richtig, richtig geil gespielt und dann war auch einer meiner Top-Favoriten für die Tourkarte in diesem Jahr, hat er sich auch geholt. Ich weiß gar nicht mehr, wie souverän das war, aber er hat sie auf jeden Fall bekommen und hat jetzt auch schon 6.000 Pfund Preisgeld eingespielt für die Rangliste. Also ich glaube, der kann noch mal richtig was drauflegen und wenn der sein A-Game spielt, kann er für jeden gefährlich werden.
Ist für mich definitiv ein Spieler, bei dem wir gar nicht drüber reden müssen, ob der in diesem 2-Jahres-Zyklus die Tourkarte hält. Also das muss sein Anspruch sein und das wird er auch klar schaffen, denke ich, weil da schon auch einfach Potenzial ist, auch wirklich Topspieler zu kitzeln, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein Spieler, der dann auch mal ja an so einem echt guten European-Tour-Tag jeden rausnehmen kann, der auch sicherlich 1-2 Mal dann in den finalen Tag kommt, wie das damals auch der Fall war im letzten Jahr in Belgien schon bei seinem Heimspiel. Jetzt bei den UK Open natürlich auch immer ein wichtiges Turnier, um relativ viel Preisgeld einzuspielen als neuer Tourkarteninhaber. Da ist er ja direkt rausgegangen, das war nichts, aber ansonsten ja, auf der Tour hat er schon einiges gezeigt und der Mann kann auch richtig krasse Averages spielen. Also ich glaube auch, Andy Bartens ist jemand, der erstmal gekommen ist, um zu bleiben und der uns auch noch überraschen kann. Und dann würde ich auch einfach mal mit einem Belgier weitermachen. Ist jetzt sicherlich ein obvious Call. Mike de Decker ist für mich aber ein Spieler, über den wir reden müssen. Den hat übrigens Micha auch. Micha hat mir seinen Namen auch zugeschickt. Sprechen wir gleich nochmal ganz kurz drüber. Mike de Decker war auch drunter. Ist spielerisch hoch veranlagt, sagt er. Und dem kann ich nur beipflichten. Also bis dato, wenn ich mir so seine Qualität anschaue und seine Ruhe im Spiel, die ja auch wirklich förderlich sein kann, dann hat er fast ein bisschen wenig bislang aus seiner Karriere gemacht. Von daher, da kann es eigentlich nur noch nach vorne gehen, oder?
Ja, da bin ich voll bei euch. Also es ist, glaube ich, der Name, den wir alle drei dann haben. Der steht auch auf meiner Liste. Und hast du auch schon gesagt, das ist jemand, der hat noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft. Der kann noch mehr. Und auch jetzt ist er ja schon ganz gut platziert. Er müsste, glaube ich, die 39 der Welt sein. Also Ende des Jahres steht er für mich sicher in den Top 32 der Welt. Wird bei den großen Majors, denke ich mal, dabei sein. Und der hat so einen unfassbar krassen Wurfstil, finde ich. Der ist so ruhig, so perfekt. Also für mich einer der perfektesten Wurfstile auch auf der Tour so. Also der hat auch eine coole Energie auf der Bühne und alles. Das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und das ist, ja, mega Spieler.
Dann bin ich gespannt auf deinen nächsten Call. Wer wird das sein?
Da habe ich jetzt Richard Veenstra. Das ist für mich auch jemand, der richtig, richtig gut spielen kann. Und jemand ist, der aber unter dem Radar fliegt für mich, weil ist in der breiten Masse, glaube ich, nicht so bekannt. Und ist aber auch jemand, der sich jetzt über das vergangene Jahr in Richtung Top 64 gespielt hat, ist die 65 der Welt, also bei dem ist auch eigentlich keine Frage, ob der jetzt seine Tourkarte halten wird, der wird weiter konstant performen und ja, für mich geht es dann auch irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren in Richtung Top 32 bei dem, der hat bei der WM auch gut was gezeigt, ich glaube gegen Kim Heibrechts, den hat er ja zu Null nach Hause geschickt und wenn der seine Doppel findet, Megaspieler und für mich auch sehr underrated.
Den hat übrigens auch Micha aufgeschrieben. Er hat notiert, Veenstra spielt gut, aber es geht noch mehr, verliert teils auch knapp gegen die Topstars, hat jetzt aber natürlich auch gegen Espinel in Vize auch gewonnen. Also da hat er einen Premier League-Spieler rausgenommen am vergangenen Freitag. Also Richard Veenstra vor allen Dingen natürlich auch unfassbar erfahren. Also das trifft jetzt ja auch auf den Steve Lennon zu, das trifft auch vergleichsweise auch auf den Bartens zu, der hat ja auch schon ein bisschen was erlebt, gerade jetzt in WDF-Zeiten und so. Also ich glaube, da weiß man schon so ein bisschen, was man kriegt und wenn sie dieses Niveau ein bisschen noch verbessern, dann spült sie das ja schon automatisch nochmal, weiß ich nicht, 10, 20 Plätze nach oben und Top 32 ist, glaube ich, mittelfristig echt drin. Das gilt für vor allen Dingen für Bartens und für Veenstra von den genannten Spielern bei dir. Auf jeden Fall, würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin gespannt, was du zu meinem nächsten Spieler sagst. Da reden wir jetzt nämlich über Wessel Neimann, der ja auch eine sehr bewegende Karriere hinter sich hat mit der langen Sperre. Dann letztes Jahr sich die Tourkarte hat sichern können, den WM-Startplatz hat sichern können und Steve Beaton wirklich ein tolles Spiel geboten hat bei der Weltmeisterschaft, der auch jetzt schon punktuell hat aufblitzen lassen, was er leisten kann. Also ist für mich auch ein Spieler, dem die Zukunft gehören kann, wenn er jetzt was rausmacht aus dem Talent.
Auch auf jeden Fall jemand, den man auf dem Schirm haben muss. Ich habe ihn nicht mit reingenommen, weil ich einfach noch zu wenig von ihm gesehen habe. Aber man muss ihm einfach zugutehalten, dass er es war wirklich die schwierigste Zeit seines Lebens da mit der Sperre und dem Ganzen, aber hat dann ja das Ganze gut, das Blatt für sich gut gewendet und ja, dann seine Tourcard geholt. Und deswegen, ich habe halt zu wenig von ihm gesehen noch, aber für mich auch jemand interessant für die Zukunft, also gehe ich auch mit guter Pick.
Dann hast du jetzt noch zwei auf deiner Liste oder wie viele sind es noch bei den Top-Namen?
Ich habe jetzt noch einen letzten, weil die Decke hatten wir alle, da muss ich ja nicht mehr drüber reden. Ich habe jetzt noch als letzten mich auch mal gespannt, ob einer von euch beiden den hat. Das ist Cameron Menzies, den ich einen sehr interessanten Spieler finde, auch vom Verhalten alleine schon auf der Bühne. Das finde ich auch sehr einzigartig. Also man sieht richtig immer nach jeder Aufnahme, wie seine Emotionen sind, wie es in seinem Kopf rattert und was er gerade so denkt. Das finde ich sehr interessant. Und bei dem bin ich mir ja also sicher, dass er noch besser spielen kann. Der ist unfassbar gut auf der Triple 20, finde ich. Und es ist offensichtlich, er ist manchmal einfach zu nervös, einfach zu hektisch. Das ist bei ihm einfach das Ding. Aber er hat sich ja jetzt auch über die WM dann sicher in die Top 64 gespielt, seine Tourkarte gehalten. Und ich glaube, diese Hektik und dieses Auftreten ist so ein Ding, das kann man ja verbessern und dadurch, dass man das, glaube ich, gut verbessern kann, ist es für mich jemand, der auch nach oben klettern kann in der Weltrangliste. Ich weiß nicht, was nach oben hin noch geht, aber für mich auch jemand Richtung Top 32 eventuell.
Das ist ganz interessant, den habe ich nämlich auch, mich ja nicht, aber meine Begründung ist ganz ähnlich, weil er hat so viel Grundqualität in seinem Spiel, dass ich glaube, er muss andere Faktoren irgendwie eher in den Griff kriegen. Also manchmal, glaube ich, täte ihm eine Portion mehr Ernsthaftigkeit gut und dann ist er auch definitiv noch mehr drin Richtung Top 32. wäre für mich auch immer ein Spieler, der mal über so ein Überraschungswochenende, wo er irgendwie das Halbfinale bei den PC Finals oder auch mal UK Open Halbfinale spielt, dann sich auch über so ein einzelnes Turnier richtig nach vorne spielen kann. Dem traue ich auch mal zumindest mal ein Viertelfinale zu auf einer European Tour. Also ich glaube auch, das ist ein guter Call. Jetzt auch keiner, der jetzt ganz frisch dabei ist, ne? Aber ja, wo einfach noch mehr drin sein sollte, definitiv. Dann mache ich dann mit meinem letzten weiter. Den habe ich definitiv exklusiv und das wundert mich auch nicht. Das ist nämlich jetzt einer, da habe ich mal in die Challenge Tour reingeschaut und der Mann kommt aus Kroatien. Es ist der Doppelpartner von Boris Kritzmar, Romeo Gribavac. Er spielt und wohnt, glaube ich, auch in Darmstadt, spielt auf jeden Fall in Deutschland. Und ihn habe ich zum ersten Mal gesehen in Frankfurt letztes Jahr beim World Cup. Da hat er mit Kroatien echt ein tolles Turnier abgeliefert und er hat jetzt auch einen sehr, sehr guten Start hingelegt in der Challenge Tour, hat sich jetzt auch erstmals für die European Tour über diesen Osteuropa-Qualifier qualifiziert. Also ich glaube, da geht auch was. Der hat noch echt Potenzial und wird auf jeden Fall jetzt jedes Jahr einmal im Jahr mindestens bei dem Major dabei sein, als fester Doppelpartner, denke ich, für die nächsten Jahre von Boris Kritzmar. Was sagst du?
Sehr interessanter Pick natürlich. Also ja, den habe ich so nicht kommen sehen, aber auch auf jeden Fall valide. Du sagst es, World Cup letztes Jahr war echt gut zusammen und er wird immer besser. Also man sieht bei ihm die Steigerung und viel mehr kann ich aber auch nicht sagen, weil auch ich von ihm zu wenig gesehen habe, was da noch geht. Aber wenn man ihn jetzt auf der European Tour sieht, das schaue ich mir dann gerne an. Also ja, interessanter Pick auf jeden Fall, aber natürlich denke ich mal, der ist auf keiner anderen Liste drauf. Wir sind gespannt, was der noch reißen kann.
Genau, und wir sind auch gespannt, wenn es jetzt hier zu den Spielern geht, für die es unserer Meinung nach ein bisschen bergab geht. Fang gerne an mit deinem ersten Spieler.
Ja, ich habe jetzt eher welche genommen bei den Top-Spielern, sage ich mal, die eher weiter hinten in der Weltrangliste sind, aber ich habe jetzt mal starte mit einem, der ziemlich weit oben ist in der Weltrangliste und das ist für mich Michael Smith, der für mich so ein kleines Sorgenkind ist, der jetzt natürlich nicht, der keine Gefahr irgendwie aus den Top 32 zu rutschen oder aus den Top 16 zu rutschen, aber ich denke, das ist jemand, der es in diesem Jahr nicht ganz einfach haben wird, einfach weil für mich nach dem WM-Titel letztes Jahr diese Michael Smith-Magie weggegangen ist. Und die habe ich danach nicht mehr oft aufblitzen sehen. Ich fand, vor seinem WM-Titel, beziehungsweise bis zu seinem WM-Erfolg, war das dieser hungrige Michael Smith, der Underdog, der noch keinen Major-Titel gewonnen hat, der einfach richtig geil darauf ist, sein bestes Spiel zu zeigen und die 180er ans Board haut, wie sonst was. Und das habe ich jetzt einfach irgendwie vielleicht. Man hat schon noch gesehen, zum Beispiel hat er den ersten Premier League-Abend geholt und so, aber konstant liefert er für mich nicht mehr ab und er hat dieses Jahr extrem viel Preisgeld zu verteidigen. Er hat noch das EM-Finale vor sich, was er verteidigen muss, den Grand Slam-Titel und natürlich den WM-Titel. Das sind 600.000-700.000 Pfund, die er da noch auf dem Schirm hat, die er verteidigen muss und das ist hart und ich sehe ihn das nicht alles verteidigen, deswegen für mich einer der eher Kandidaten, der eher Richtung unten geht. Was sagst du dazu?
Also ich glaube, es ist fast unausweichlich, dass er wirklich runtergeht. Also Stand jetzt ist er in dem Tourcard-Race für 2025, wo also auch dann schon der WM-Titel, die 500.000 Pfund rausgerechnet sind. Habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, die 18. Also das ist die Ausgangslage, über die wir reden für Michael Smith. Und trotzdem muss man ja auch sagen, es ist ja fast logisch, dass es jetzt nur bergab gehen kann, weil er so viel Preisgeld verteidigt, weil natürlich auch noch mehr Konkurrenz da ist, die sich mit ihm um die großen Titel streiten, was ich ihm zumindest zugestehen möchte, dass ich ihm jederzeit zutraue, auch einen Major-Titel zu holen. Irgendwie, keine Ahnung, das World Matchplay oder die EM. Und das hält ihn dann zumindest über die nächste WM hinaus, auch wenn die WM ebenfalls jetzt nicht überragend sein sollte, wie auch die letzte schon nicht überragend war. Das würde ihn dann zumindest in den Top 10 halten. Trotzdem muss man natürlich sagen, Michael Smith, der plötzlich Weltmeister wird, nachdem er da, ich glaube, beim Grand Slam ja den ersten großen Titel geholt hatte, da haben einige auch schon mit mehr gerechnet. Von daher verstehe ich den Call auf jeden Fall. Also das letzte Jahr war ja alles andere als gut und er geht aktuell, auch gerade wenn man die Premier League-Spieler miteinander vergleicht, geht er echt so ein bisschen unter.
Ja, deswegen, für mich ist er gefährlich so. Also es wird jetzt natürlich kein kompletter Absturz. Aber ja, für mich auf jeden Fall ein Spieler, wo man drauf gucken muss. Aber ja, dann leg du mal los mit deinem ersten.
Dann fange ich mal mit meinem prominentesten Namen an auf der Liste. Ich habe mich nämlich auch eher an Spielern orientiert, die jetzt ohnehin schon nicht mehr ganz so weit oben stehen in der Order of Merit. Johnny Clayton, der steht aber noch weit oben. Da sehe ich einfach nicht, dass er nochmal auf das Niveau kommt, wo er mal war, wo er zwischenzeitlich eben war, auch gerade so in der Corona-Zeit, als er dann plötzlich die Titel eingeheimst hat und so. Und aktuell ist es ja schon sehr, sehr schwankend, exemplarisch das letzte Wochenende, als er gegen Peter Wright da irgendwie die 104 im Average auspackt und dann gegen Ricardo Petrezko 82 spielt. Also ja, sehr schwankend unterwegs und ich glaube nicht, dass wir da langfristig noch über einen Spieler sprechen, der sich so im Dunstkreis Platz 8 bis 12 bewegt. Ich glaube, das ist eher ein Spieler, der jetzt mittelfristig so Richtung 16, 17, 18 geht.
Ja, da gehe ich mit. Ich habe ihn zwar nicht auf meiner Liste, aber auch ein guter Call einfach, weil, ja, hast du ja auch schon gesagt, es ist nicht mehr die Zeit, wo er, das war ja 2021, glaube ich, wo er seine Hochphase hatte, mehrere Major-Titel gewonnen hat. Und er ist ja jemand, der eben über die Konstanz gekommen ist und das fehlt ihm ja jetzt. Und dadurch ist es auf jeden Fall sinnvoll zu sagen, dass es da unten gehen wird. Auch jemand, der ja immer über die Doppelquote gekommen ist, vor allem. Und auch das fehlt ihm ja mittlerweile bei vielen Performances und deswegen, ja, auf jeden Fall ein valider Call von dir. Dann kann ich, glaube ich, weitermachen mit meinem nächsten. Das wäre für mich ein Jose de Sousa, der mich in den letzten zwei Jahren eigentlich kaum noch überzeugt hat, wobei man jetzt bei ihm sagen muss, dass er ja am vergangenen Wochenende bei den Belgian Darts Open Luke Littler am Rande einer Niederlage hatte und echt richtig gut gespielt hat. Ich glaube, das war sein bestes Bühnenspiel seit was weiß ich wie lange. Das war richtig, richtig gut. Zwei Matchups gehabt gegen Luke Littler, den späteren Champion. Und ja, also es hätte auch anders ausgehen können. Aber für mich, er ist auch einfach alt geworden, muss man auch so sagen. Das merkt man ihm schon an, finde ich. Hat, glaube ich, auch Rückenprobleme. Und ich glaube nicht, dass er noch die Konstanz hat, sich jetzt wieder Richtung Top 16 oder so zu bewegen. Er ist jetzt die 26 der Welt, glaube ich, müsste er sein. Und Ende des Jahres sehe ich ihn, ehrlich gesagt, nicht mehr in den Top 32 der Welt.
Also da geht dein Call tatsächlich in die komplett entgegengesetzte Richtung im Vergleich zu Micha, denn der hat Jose de Sousa unter seinen Top 5. Er glaubt, dass die Anzeichen, die paar positiven Anzeichen, die es gibt in diesem Jahr, unter anderem jetzt das Littler-Match in Wietze, aber auch so ein paar Leistungen auf der Proto, dass die ihm signalisieren, für den geht's eher wieder in Richtung Top 16, als weiter absteigend in die Niederung dann der Order of Merit. Boah, ich bin ganz, ganz zwiegespalten. Ich glaube, was er dafür spricht, dass es tendenziell weiter bergab geht, ist sein Alter, dass es generell auch für ihn nicht leicht ist, als einziger Portugiese auf der Tour, dadurch auch irgendwie, ja, ist ja schon eine besondere Persönlichkeit, ne? Also ist jetzt nicht in so einem typischen Spielerkreis drin, ne? Klar, in einem Management ich komme gerade nicht auf den Namen, aber du weißt, wen ich meine, da hat er dann schon eine bekannte Größe da, der ihn unter seine Fittiche genommen hat, aber ja, also ich glaube, es ist für ihn einfach auch von Jahr zu Jahr härter, da wirklich mitzugehen, diesen Standard. Ich traue ihm schon zu, dass er vielleicht irgendwie mal wieder ein Players Championship Turnier gewinnt plötzlich, weil er nochmal einen guten Tag hat. Aber ich glaube, die guten Tage werden tendenziell eher weniger. Und wenn ich jetzt bedenke, dass ein Luke Littler sogar noch hinter ihm steht in der Weltrangliste, nicht mehr lange logischerweise, aber dann wird es ja einfach schwer, diesen Standard zu halten. Von daher, ja, bin ich tendenziell eher bei dir, aber ich finde es jetzt einfach sehr, sehr spannend, dass Micha ihn unter den Top 5 hat. Dann würde ich jetzt mal weitermachen. Das ist ein Name, den hat Micha ebenfalls unter den Flop 5. Dann können wir den abhandeln. Ich bin gespannt, ob er vielleicht bei dir auch vorkommt. Madas Rasma, der Lette. Nach 10 Jahren ist er ja von Unicorn weg zu Mission jetzt gegangen. Zuletzt nicht mehr so viel von ihm gesehen und dementsprechend glaube ich, auch er übrigens allein auf weiter Flur, mehr oder weniger, ist für ihn auch nicht so leicht, die ganze Reiserei aus Lettland heraus, hat bislang sehr viel aus seiner Karriere gemacht, aber mir fehlt da auch so der letzte Schritt, ich glaube, den hat er nicht drin.
Ja, auch gut, habe ich nicht auf meiner Liste tatsächlich, aber kann ich auch auf jeden Fall verstehen. Ich glaube, einen Rasma, ich glaube, der kann noch mal ein bisschen was aus sich rausholen und seine, ich glaube, er wird auch nicht groß steigen, aber ich glaube, er kann sich so in der Richtung 30, 40 halten. Ich glaube, der kann noch mal ein bisschen zeigen, was er kann. Auch ein sehr besonderer Spielertyp, hat schon hier und da seine Highlights, aber ihr habt schon recht, das wurde immer weniger und immer weniger konstant und deswegen kann ich da auf jeden Fall auch verstehen, warum ihr das sagt. Ich glaube aber, so krass wird er da nicht abstürzen. Also ich finde ihn auch sehr interessant, eigentlich von der Spielweise. Ist ja jemand, der viel über die 19 geht, über die 17 geht, auch mal da viel wechselt, was ein bisschen kurios ist, aber ich glaube, er hat es in sich, dass er sich noch weiter erstmal für irgendwie ein, zwei Jahre da Richtung Top 32 hält. Gut, dann kann ich, glaube ich, mit meinem nächsten weitermachen. Und zwar mit einem Österreicher. Und zwar Roby John Rodriguez ist das. Ich glaube, der wird auch nach unten gehen. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht mehr viel von dem gehört in den letzten Jahren schon fast. Also man hatte sich eine Tourkarte wieder geholt. 2022, glaube ich, hat sich jetzt noch in den Top 64 gehalten. Und hatte ja auch privat einiges um die Ohren mit seiner Tochter, war das, glaube ich. Und das sind natürlich auch immer Faktoren, die mit reinspielen. Aber leistungstechnisch kommt er nicht mehr an seine besten Tage ran, glaube ich. Er war jetzt noch bei den UK Open. Glaube ich, hatte ja ein Spiel auf der Mainstage gegen Bradley Brooks. Das war ja sehr, sehr spannend zu sehen, dass er da, ich glaube, da hat er in dem Match eine 140, eine 136 und noch ein High Finish rausgenommen. Also da blitzt es dann mal wieder auf, dass er eigentlich richtig gut spielen kann. Aber nach oben hin sehe ich ihn da nicht und deswegen einfach von dem, was dahinter nachkommt, das sehe ich einfach, das ist über dem Niveau von dem, was Roby John einfach aktuell spielen kann. Deswegen wird er für mich, glaube ich, abfallen und auf jeden Fall um die Tourcard kämpfen müssen.
Ja, ist ein guter Call, den habe ich auch. Roby John hat es nicht leicht. Es ist auch privat eben alles nicht so einfach für ihn. Und er hat vor allen Dingen in diesem Jahr natürlich auch viel Preisgeld zu verteidigen, ne? Also dementsprechend kann das nur bergab gehen. Da kann es auch nur darum gehen, die Tourkarte zu halten. Ich hoffe irgendwie, dass sich die beiden Österreicher, er und Mensur, länger noch halten können. Also Mensur hat ja eh gesagt, dass er jetzt nur noch so 2 Jahre machen wird, was auch immer das genau heißt. Aber für beide geht es um den Erhalt der Tourkarte und Stand jetzt gibt es auch keinen anderen Österreicher auf der Tour. Es gibt sicherlich ein paar Spieler, die wir mittelfristig dort sehen können. So ein Patrick Tringler, wenn ich an den denke, als aktuell Gesamtführender in der Next Gen. Also da gibt es durchaus talentierte Spieler, aber aus österreichischer Sicht hoffe ich einfach darauf, dass wir nicht richtig liegen, dass uns Roby eines Besseren belehrt, aber er hat es schon schwer, weil er auch einfach brutal unter Druck steht in diesem Jahr. Also Roby, da habe ich jetzt einen Haken hinter, dann wären bei mir 3 Spieler abgegrast und wenn du magst, ich glaube, wir haben jetzt beide noch 2 auf dem Zettel, oder?
Genau, ich kann gleich weitermachen mit jemandem, den du auch schon angesprochen hast und zwar dem zweiten Österreicher im Bunde, Menzo Suljovic. Ich glaube, wir haben alle so ein bisschen mitbekommen, dass seine Leistung schon deutlich nach unten ging. Ist ja Major Champion eigentlich und kann so gute Darts spielen. So ein legendärer Spieler für mich, so sympathisch auch. Aber man muss einfach sagen, auch er sieht mittlerweile auch deutlich älter aus mit seinem Bart. Ich glaube auch, das Alter wird jetzt vielleicht so langsam bei ihm so ein Ding, genauso ähnlich wie bei De Sousa. Er hat jetzt ja für mich überraschend den Sieg gegen Van Gerven bei den UK Open geholt in Runde 4. Van Gerven war natürlich auch irgendwie ja nicht ganz auf der Höhe, aber das sind eigentlich so schöne Erfolge für Suljovic, aus denen er vielleicht so ein bisschen Kraft ziehen kann. Aber genau das gleiche wie bei Roby John. Ich finde, von hinten kommt zu viel nach, als dass Menzo Suljovic jetzt nochmal wirklich stärker zurückkommen kann und sich jetzt ja die Tourcard nochmal, dass er die behalten kann. Und er hat ja, hast du ja auch schon angesprochen, dass er irgendwie in 2 Jahren anscheinend irgendwie aufhören will. Aber ich glaube, was die PDC angeht, kann das sogar schon früher beendet werden. Also für mich auf jeden Fall jemand, der abrutschen wird weiterhin.
Was vielleicht so ein bisschen dagegen spricht oder wo ich jetzt mal Hoffnung machen will, den österreichischen Fans ist, dass vielleicht so diese klare Aussage, ich mache jetzt noch 2 Jahre, dafür sorgen kann, dass so eine Jetzt-erst-Recht-Stimmung aufkommt, dass er jetzt nochmal so ein klares Ziel hat. Und wenn es nur das Ziel ist, ich will in diesen 2 Jahren selbstbestimmt von der Tour gehen und nicht die Tourkarte verlieren, weil ich jetzt irgendwie nach der nächsten WM nur noch die Nummer 78 bin oder so, dann kann, glaube ich, ein Menzo Suljovic, der befreit ist von Gedanken, der, glaube ich, auch einfach, das ist auch ein Kopfmensch, ein Kopfspieler, ne, der dann vielleicht dadurch auch wieder bessere Ergebnisse einfahren kann. Ich hoffe sehr darauf, also würde es ihm sehr gönnen, ihn auch bei der WM zu sehen. Da hat er echt gefehlt jetzt in dem vergangenen Jahr. Von daher hoffe ich mal, dass du falsch liegst. Aber du hast natürlich nur richtige Sachen gesagt. Es wird nicht leichter für ihn. Und für ihn gilt das Gleiche wie für Roby John. Also der Erhalt der Tourkarte ist extrem stark gefährdet. Dann mache ich jetzt mit einem weiter, der, glaube ich, in einer ähnlichen Phase seiner Karriere ist wie Mensur, und zwar Vincent van der Voort. Der hat ja auch schon mal durchblicken lassen, dass er jetzt nicht mehr so die größte Lust verspürt an diesem Tourleben und dass es dann sehr wahrscheinlich auch nach diesem Jahr endgültig vorbei sein wird. Immer mal wieder blitzt es auf, das gehört auch zu weit dazu, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir Vincent dann in seiner Rolle als Experte noch sehr, sehr häufig und verstärkt sehen werden, aber dass er nächstes Jahr nicht mehr auf der Tour spielt.
Ja, also ich glaube, das ist so ein offensichtlicher Pick. Auch der ist auf meiner Liste. Ja, also man kann auch bei dem eigentlich alles an den letzten 2 Jahren irgendwie ablesen. Da kam nicht mehr viel. Auch du hast es gesagt, diese Lust, dieses Feuer ist bei ihm gar nicht mehr irgendwie vorhanden. Und es wirkt schon so, fast so, als wenn es ihm so halbwegs egal wäre. Aber finde ich auch sehr schade, weil er ist für mich auch ein Charakter. Er ist wirklich jemand, der immer seine Meinung klar raussagt. Und für mich auf jeden Fall sehr interessanter Spieler. Und ich, natürlich auch eine Legende. Und deswegen, ich hoffe, auch das ist falsch, dass der seine Tourkarte verliert. Aber ich kann einfach auch nichts anderes sagen, als dass der definitiv ein Kandidat ist, der aus den Top 64 der Welt rausrutschen wird. Aber ich hoffe, es wird nicht passieren.
Was ich bei ihm ja immer sehr, sehr lustig fand, ist sein Walk-on. Also er ist ja so eine vorgetragene Lustlosigkeit eigentlich. Es trägt sich nicht immer auf sein oder wirkt sich nicht immer auf sein Spiel aus, aber also es wirkt von Anfang an so, als hätte er gar keinen Bock da zu sein. Da guckt er manchmal so genervt aufs Handy, das hatten wir auch schon, diese Szene, dann dieses Kaugummi-Kauen und parallel dazu dann aber diese Party-Hymne als Walk-On, den ich unfassbar witzig finde, gar nicht passend eigentlich, aber mich holt es komplett ab. Ne? Also Vincent van der Voort, irgendwie ein lustiger Charakter und auf jeden Fall cool, dass er nicht ganz verschwinden wird, denn er ist sicherlich ein absoluter Top-Experte. Also man hört nur Gutes von den niederländischen Kollegen auch so im Pressebereich. Die sind immer sehr erpicht darauf, auch die Aussagen von Vincent zu hören. Das sind ja auch immer sehr starke Meinungen. Also so ein bisschen, ja, vielleicht der niederländische Robbie Marjanovic.
Ja, das stimmt. Da ist natürlich auch wiederum schade, dass wir das als deutsche Zuschauer dann das wahrscheinlich nicht mitbekommen werden. Aber ja, ich glaube, der ist wirklich gut. Der kann wirklich gut fürs Fernsehen sein. Und ja, ich denke immer wirklich an diese legendäre Aktion. Das war, glaube ich, gegen Menzo Suljovic, wo wirklich Suljovic dann im Spiel checkt und sich erstmal Zeit lässt und dann Van der Voort einfach sein verdammtes Handy rausholt. Also, das habe ich so noch nie gesehen und das gab es ja auch, glaube ich, nicht. Das ist so natürlich auch ein bisschen Disrespect so, aber es war auch einfach unfassbar witzig. Also, der Clip ist einfach legendär. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht für ihn.
Jetzt habe ich noch einen allerletzten Namen und da reden wir auch über einen legendären Clip. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast. Also wir nehmen hier auf am späten Montagabend und so seit ein paar Stunden geistert ein Clip durch Twitter. Es zeigt Adam Smith-Neal, wie er nach einem verlorenen Match bei einem lokalen Turnier, bei irgendeinem Pub-Turnier, seinem Gegner wirklich ins Gesicht boxt und ihm also mindestens eine scharfe, schallernde Ohrfeige gibt. Und deswegen hat er für mich auf den letzten Metern seinen Platz hier absolut verdient, Adam Smith-Neal. Also ich will nicht sagen, da wünsche ich mir, dass es auch bergab geht, aber ich würde jetzt einfach nicht sagen, oh, das wäre jetzt ein Spieler, dem würde ich es gönnen, wenn er jetzt nach oben kommt in der Weltrangliste. Finde ich eine unsägliche Aktion. Und dementsprechend, ich glaube, er steht sich einfach selbst im Weg. Er ist ja kein schlechter Data, ne? Aber er steht sich selbst im Weg. Immer wieder auch mit solchen Aktionen.
Ja, ich habe das Video auch mittlerweile gesehen, absolut wild. Also müssen wir jetzt natürlich nicht darüber diskutieren, dass das Katastrophe ist. Also ich weiß echt nicht, man kann ja sauer sein und alles, aber das geht natürlich gar nicht. Und ja, auch spielerisch ist das nichts. Ich würde sagen, er ist tatsächlich mit Abstand der unbeliebteste Dartspieler. Oder vielleicht bin ich da auch zu sehr in meiner Twitter-Bubble drin, aber auf Twitter kriegt er wirklich nur negative Kommentare ab. Anscheinend ist er auch schon mal in der Vergangenheit öfter mal negativ aufgefallen. Also ja, irgendwie auch so ein kleines Phänomen, aber ja, du sagst es, spielerisch kommt da nicht viel. Für mich keine wirklichen Höhen. Zwar ein gutes, durchschnittliches Niveau, aber nach oben hin geht da gar nichts für mich. Deswegen auch der hat sich seinen Platz auf jeden Fall auf der Liste verdient. Habe ich nicht auf der Liste, aber sehr verdient ist er da auf jeden Fall. Da stimme ich dir zu.
Dann sind wir jetzt durch mit unseren Namen. Wir haben ja jetzt auch immer mal wieder ein paar Gemeinsamkeiten aufgedeckt mit den Namen von Micha. Ich habe jetzt aber noch ein paar Top- und ein paar Flop-Namen von Micha und über die sprechen wir dann jetzt einfach nochmal kurz. Hab mir aber auch zu allen, ich sag mal, seine Meinung eingeholt und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also, Michas Top 5, drei davon haben wir schon besprochen: Mike De Decker, José de Sousa und Richard Veenstra. Und die zwei weiteren sind einmal George Killington, der die Tourkarte zurückgeholt hat, der ein bisschen wenig aus seinem Talent bislang gemacht hat, aber eine gute Ruhe auf der Bühne ausstrahlt. Da sagt Micha, das ist einer, der die Tourkarte auch halten wird können. Und ansonsten den Call, der hat es bei mir, oder der hat es nur knapp nicht reingeschafft, Martin Lukman. Und zwar liegt das auch an außersportlichen Sachen. Also aktuell ist er ja sportlich wieder deutlich besser. Er hatte dieses gute 22, dann ein schlechtes 2023, jetzt wieder deutlich besser unterwegs. Vor allen Dingen ja dieses tolle Turnier gespielt bei den UK Open mit dem Viertelfinaleinzug. Und vor allen Dingen hat sich die Situation bei seiner Frau deutlich zum Positiven entwickelt. Die war ja krebserkrankt oder an Krebs erkrankt, ist jetzt aber wieder vollständig genesen und sowas spielt ja schon eine große Rolle, ne? Wenn das Umfeld stimmt, wenn so die Sorgen weg sind, weil wir reden hier über einen Mentalsport, wo der mentale Aspekt eben sehr, sehr wichtig ist. Von daher, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Call.
Ja, also okay, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Aus dem Aspekt natürlich auf jeden Fall dann ja auch direkt bestätigt mit den UK Open. Aber er ist für mich dann trotzdem noch irgendwie eine Wundertüte, weil ich weiß nicht, Konstanz hat wirklich gefehlt und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich nach oben geht nochmal. Also er ist ja, glaube ich, jetzt schon kratzer in den Top 32, er müsste jetzt die 34 irgendwie sein. Ich weiß nicht, ob da viel mehr geht, da bin ich ehrlich, weil für mich eher eine Wundertüte. Aber klar, bei den UK Open, das Spiel gegen Gary Anderson war grandios, 75% Doppelquote, irgendwie 104er Average, der kann schon richtig gut zocken. Aber ja, wie konstant er das bringen kann, weiß ich nicht, aber interessanter Pick auf jeden Fall. Was war nochmal der zweite Name?
George Killington.
Ja, na nee, da würde ich tatsächlich nicht mitgehen. Ich glaube auch bei dem geht nach oben hin nicht so viel. Hat sich ja jetzt die Tourkarte zwar wiedergeholt, aber sehe ich glaube, das ist für mich auch jemand, der einfach, ja, dass es da deutlich bessere gibt als Killington, auch wenn er seine Höhepunkte hat. Zum Beispiel in Hildesheim war er, glaube ich, letztes Jahr, hat er einen guten Run ins Achtelfinale. Aber ob er das öfter schafft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie es bei ihm aussieht jetzt für die European Tour Qualifikation oder ob er es da schon geschafft hat. Sowas ist natürlich auch wichtig. Aber auch, ja, für mich ehrlich gesagt auch keiner, den ich so weit oben sehe. Aber natürlich interessant.
Ja, definitiv interessant, mal drüber zu sprechen. Über George Killington redet man ansonsten ja auch nicht. Liegt unter anderem auch daran, dass er natürlich auch ein sehr langweiliger Spieler ist, um es jetzt mal so auszudrücken. Ich denke, da sind wir uns einig. Also der muss dann auch wirklich übers Sportliche kommen, um dann auch stattzufinden letztendlich, ne? Aber mal schauen, wie er sich entwickelt. Bei Martin Lukman vielleicht da noch abgeschlossen. Du hast natürlich komplett recht, dass es unheimlich schwer wird, seine jetzige Ranglistenposition noch zu verbessern, weil er noch wahnsinnig viel Geld verteidigt aus 2024, aus 2022. Und dementsprechend ja, also es sieht jetzt nicht so gut aus, dass er jetzt diese Ranglistenplatzierung wird halten können, es sei denn, da kommen noch ein, zwei weitere richtig tiefe Runs. Also Stand jetzt wäre er in der Ausgangslage für die Zeit nach der nächsten WM die 42. Also da geht es dann eher bergab, aber die Tourcard oder so ist jetzt natürlich bei weitem nicht gefährdet. Dann schauen wir nochmal auf die weiteren Namen von Micha, und zwar bei den Spielern, für die es bergab geht. Er hatte, wir halten fest, Madas Rasma genauso und auch Vincent van der Voort. Drei Namen hat er exklusiv. Wir bleiben erstmal bei den Niederländern. Wir bleiben bei einem ganz arrivierten Mann, Raymond van Barneveld. Und da fußt er vor allen Dingen seine Tendenz auf das Alter, was dann gegen ihn spricht. Ich sag mal so, kann man fast nichts gegen sagen. Aber ich bin auch ein großer Barney-Sympathisant, muss ich sagen. Hat dem Sport auch insgesamt viel gegeben, aber ich bin immer noch fast ein bisschen overwhelmed, wie viel gute Runs er jetzt hat eigentlich. Also er scheidet selten jetzt mittlerweile in so ersten Runden aus bei den Players-Championship-Turnieren. Da waren jetzt einige Achtelfinals und Viertelfinals dabei. Den ganz tiefen Run hat er kaum drin. Ich glaube, da spricht dann auch einfach so ein langer Tag gegen ihn. Das ist nicht so sein Beritt. Klar, jetzt in Belgien in der ersten Runde rausgegangen, aber mit James Wade auch einen harten Gegner gehabt. Ja, also ich glaube, es geht jetzt nicht weiter nach oben, aber ich sehe da jetzt auch nicht den totalen Downfall jetzt mittelfristig schon.
Nee, da bin ich bei dir. Also das finde ich auch. Also wenn, dann ist es auch, wie gesagt, das Alter. Aber für mich hat es jetzt noch keine krassen Anzeichen oder so gemacht, dass er jetzt nach unten fallen würde. Der ist auch jemand, der qualifiziert sich regelmäßig für European Tour Events, scheidet nicht irgendwie reihenweise in Runde 1 bei den Players Championship Turnieren aus, spielt noch 100 plus Averages, also da ist für mich noch alles völlig in Ordnung. Auch, das hast du ja auch gesagt, es geht jetzt auch nicht viel nach oben, glaube ich, aber viel nach unten glaube ich auch nicht. Der wird in diesem Bereich, glaube ich, bleiben und das auch relativ sicher. Dann ist natürlich die Frage, wie es in ein, zwei Jahren aussieht, dann kann man, glaube ich, nochmal drauf gucken, aber jetzt erstmal, glaube ich, kann er noch voll gute Darts spielen und nach unten sehe ich das überhaupt nicht. Also da stimme ich tatsächlich nicht zu.
Dann schauen wir, ob du bei Josh Rock zustimmst. Also da ein Spieler tatsächlich aus den deutlich oberen Gefilden in der Order of Merit. Klar, wir sehen alle die Tendenzen, dass dieses überragende erste Jahr von ihm jetzt nicht ansatzweise bestätigt werden konnte. Also in 2023 schon deutlich schwächer unterwegs als in 2022. Und trotzdem hat er ja auch da weite Runs gehabt. Jetzt sieht es eher noch schwieriger aus, aber ist ja trotzdem noch auf einem hohen Niveau. Also Micha sagt dazu auch, langfristig ist er sich sicher, dass er wieder nach oben kommt, erstmal aber nicht. Würdest du mitgehen?
Kann ich auch auf jeden Fall verstehen. Ich muss erstmal sagen, ich halte sehr viel von Josh Rock, weil ich ihn auch wirklich unfassbar talentiert finde. Also dieses erste Jahr 2022, was er da hatte, hat mich sehr begeistert. Das war einfach richtig, richtig gut. Da war auch einer meiner Favorites zu der Zeit, weil das sah einfach auch so locker aus. Er hatte so einen schönen Wurfstil, so ein schönes Tempo alles und hat geile Spiele geliefert. Dann hast du auch gesagt, konnte er nicht dran anknüpfen. Aber ich glaube, er hat auch mehrere Finals gespielt, hatte auch seine Highlights. Zum Beispiel, ich glaube, in Österreich bei der European Tour hat er einfach mal Van Gerven gewhitewashed im Halbfinale. Dann Finale da verloren leider. Ich glaube, in zwei, drei Pro-Tour-Finals noch gewesen. Es ist für mich einfach jemand, ich weiß nicht, woran es liegt, aber der ist für mich auch auf jeden Fall ein Top-16-Spieler in Zukunft. Deswegen würde ich kann verstehen, wenn man sagt, dass er kurzfristig eher nach unten geht, weil er jetzt ein schwieriges Jahr vor sich hat, wo er viel verteidigen muss. Aber ich glaube, in den Top 32 kann er sich auf jeden Fall halten und wird sich da irgendwie etablieren. Und irgendwann, da bin ich mir sicher, kommt bei dem der Durchbruch und dann wird er unfassbar. Und das wäre so meine Position zu Josh Rock.
Dann haben wir noch einen weiteren Namen, ebenfalls von der irischen Insel, Dylan Slevin, kann sein super erstes Jahr nicht bestätigen bislang und Micha sagt, das bleibt auch so, also das ist eher ein Mann, der es schwer haben wird, die Tourkarte zu behalten, sagt Micha und im Prinzip sein gutes erstes Jahr konnte er ja zumindest nicht krönen, nachdem er da gegen Florian Hempel gut gestartet ist in dieses WM-Match in der ersten Runde, verliert das Ding. Also im Prinzip diese WM-Partie, so schwankend wie die lief, gut angefangen, stark nachgelassen, kann man fast auf seine gesamte PDC-Karriere mittlerweile legen, bislang so in den anderthalb Jahren. Was sagst du zu ihm? Dylan Slevin ja jetzt auch kein Mann, der jetzt ganz groß in den Schlagzeilen ist oder so, aber wir haben ihn ja auch schon auch mal bei größeren Matches gesehen, siehe die WM.
Ja, stimmt. Da kann ich auf jeden Fall mitgehen, würde ich auch so sehen. hat jetzt einfach nicht den Durchbruch geschafft, dass er irgendwie ja die eine große Match hatte, wo er sich dann wirklich mal ja wo richtig Selbstbewusstsein sammeln konnte oder sowas. Er ist natürlich von Grund auf ein super Spieler, ein echt gutes Talent und ich war auch, ja, ich habe mich sehr gefreut, als er dann letztes Jahr auf die Tour gekommen ist und ist ja auch super gestartet, direkt mit seinem ersten Turnier, war er, glaube ich, im Halbfinale oder so, direkt zum Debüt, aber ja, ich glaube, er ist noch ein bisschen zu jung, ich glaube, er braucht noch ein bisschen mehr Erfahrung, dass er sich auch wirklich, ja, da etablieren kann in den Top 64, so, deswegen bei dem Pick kann ich auf jeden Fall mitgehen, aber auch den sollte man nicht aus den Augen lassen und ein definitiv interessanter Spieler, ja.
Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, jetzt diese Namen alle mal durchzugehen. Micha hat mir auch noch ein paar weitere genannt, die es ja fast reingeschafft hätten. Vor allen Dingen beim Blick auf die Development Tour, da habe ich ja auch einmal hingelugt und habe mir den Kollegen Gribberwatz rausgepickt. Da hat Micha genannt Alex Spellman und Viktor Tingström. Viktor Tingström, der ganz junge Schwede, der jetzt auch bald zum ersten Mal auf der European Tour dabei sein wird. Alex Spellman haben wir im Ellipelli gesehen, hat ein sehr, sehr gutes, ein hochklassiges Erstrundenmatch absolviert gegen Ryan Joyce. Also das finde ich sind auch gute Calls und beim Flop-Call von der Development-Tour hat er sich da mal beeinflussen lassen von Richie Burnett, der ja eigentlich sogar einen guten Start hatte, aber für den wird es einfach nicht einfacher. Ich meine, das ist wirklich ein Spieler vom ganz, ganz alten Schlag, von daher, ich denke, dagegen, gegen diese drei Einschätzungen ist jetzt auch nicht so viel einzuwenden, oder?
Nee, also das ist, nee, da kann ich wirklich nichts gegen sagen, kann ich nur zustimmen. Ist ja natürlich auch, ja, schwierig einzuschätzen teilweise, aber ich würde jetzt nichts gegen sagen, ja.
Max, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir haben jetzt lange gesprochen über einzelne Spieler, über die wir vielleicht bei den einen oder anderen auch nicht so häufig sprechen. Deswegen cool, dass du das mitgemacht hast. Ich will dich jetzt noch nicht ganz entlassen, denn ich würde mal so ein bisschen die Klammer schließen. Du hast ja anfangs auch gesagt, du machst unter anderem die TikToks für die PDC Europe, bist da also auch hinter den Kulissen im Einsatz. Wenn du jetzt zum Abschluss vielleicht so eine kleine Top 5 hättest, der coolsten Spieler so Backstage, also natürlich frage ich dich nicht nach einer Flop 5, dann kommst du nur irgendwie in ganz böse Umstände. Aber vielleicht kannst du mir so ein paar Spieler nennen, wo du sagst, ja, das sind spontan echt die coolsten Leute auch hinter den Kulissen, mit denen macht es am meisten Spaß, auch mal zwischendurch mal so ein paar Sachen zu drehen etc. pp. Bin sehr gespannt drauf.
Oh ja, da kann ich jetzt mal kurz überlegen, aber ich habe zwei Namen sind mir auf jeden Fall direkt ins Gedächtnis gekommen. Joe Cullen, super witziger Typ, also der ist wirklich immer gut gelaunt, macht mit jedem Späße und den kannst du auch immer fragen, wenn du was brauchst irgendwie oder wenn du kannst du mit dem abklären, dass du ein Interview mit dem willst und so, der macht das immer sehr gerne, sehr korrekt. Nathan Aspinall auch noch, genauso, die sind so ähnlich vom Typ her, genauso immer sehr freudig, aufgeschlossen. Die beiden würde ich auf jeden Fall top nennen, die beiden sind immer sehr sympathisch. Wen habe ich denn noch so getroffen? Ich habe ja auch mittlerweile schon Luke Littler getroffen, das ist sehr, sehr interessant. Luke Littler auch ein sehr cooler Typ, genau wie man den überall sieht, der ist wirklich immer hat seinen eigenen Modus irgendwie. Und das war ja,
super lässig, ne? Ich finde, das beschreibt ihn ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Hast du ihn da auch in Berlin gesehen bei der Premier League? Hast du da auch irgendwie was mit dem gedreht?
In Berlin habe ich ihn weniger gesehen, weil er kam an dem Medientag erst sehr, sehr spät. Er ist erst sehr, sehr spät angekommen, da hatte ich ihn dann nicht mehr im Interview. Dann natürlich hinter den Kulissen so ein bisschen am Spieltag, aber da sind die Spieler ja weniger greifbar. Also meine Erfahrungen mit ihm fußen fast alle jetzt auf dem WM-Run. Ne? Also da habe ich von seinem dritten Match, genau, also ich war ja dann nach Weihnachten erstmals da, von dem dritten Match an bis zum Finale habe ich ihn ja dann da auch erlebt und habe mit ihm auch häufig im Rahmen von PKs gesprochen, dann wurden die Pressekonferenzen immer größer und er blieb aber so cool und lässig, ne? Also sehr, sehr interessanter Typ auf jeden Fall.
Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Wen ich noch positiv hervorheben muss, auf jeden Fall Steve Beaton, auch der ein so entspannter Typ, der kommt zu dir, gibt dir ganz nett die Hand, redet mit dir und alles, mega cool, also Steve Beaton, Legende, deswegen, der ist mir schon fast richtig ans Herz gewachsen über das letzte Jahr. Habe ich jetzt schon mal vier Namen genannt, wen habe ich denn noch so getroffen? Michael Smith ist auch immer echt cool. Der wirkt immer so ein bisschen, wenn er seine Medienarbeit macht, als wenn er nicht immer so Bock hätte, aber dann ist er immer doch ein ganz Lieber und lässt sich zu einem hinreißen und das muss ich auch sehr positiv hervorheben, also der meckert auch nie rum und der zieht da sein Ding durch, ist sehr professionell Und Mike Smith auch ein sehr cooler Typ. Deswegen, das wären, glaube ich, so meine Top 5. Also, aber ja, vielleicht gehst du da mit irgendwie. Oder hast du noch irgendjemanden neuen, den du noch getroffen hast, der richtig cool ist?
Boah, irgendjemanden neuen finde ich jetzt schwierig. Ich muss sagen, dass ich jetzt Michael van Gerven, der auch sehr, sehr schlechte Tage haben kann, so wenn er jetzt irgendwie gerade keinen Bock hat oder so, finde ich trotzdem gut, dass er fast immer, also zumindest mir gegenüber und fast allen Kollegen gegenüber, dann trotzdem respektvoll umgeht. Es gibt ja auch einen Kollegen von der Sun, mit dem versteht er sich nicht so gut. Das habe ich in London schon mal erlebt. Aber ansonsten finde ich, ist Michael van Gerven ein unfassbar professioneller und einfach höflicher Mensch. Das finde ich sehr, 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 sehr cool. Und dann fällt mir jetzt gerade noch Ian White ein. Also das wäre jetzt nochmal einer vielleicht, der jetzt nicht ganz so obvious ist, weil man jetzt nicht so viel über ihn spricht oder nicht mehr so viel. Auch einfach ein cooler, netter Typ. Und bei den Neuen bin ich jetzt einfach auch mal gespannt, wen ich dann so in London sehe, den ich bislang noch gar nicht gesehen habe. Aber das wären jetzt erstmal so ein paar Namen. Also ich glaube, das ist doch ein guter Abschluss für diese Top 5 und Flop 5 Folge. Wie gesagt, ich frage dich jetzt nicht nach den unhöflichsten. Also das erspare ich dir natürlich. Danke dir auf jeden Fall, Max, und würde mich freuen, wenn wir das hier irgendwann mal wieder wiederholen können mit einem anderen Thema oder so.
Ja, sehr gerne. Also dafür bin ich immer offen, wenn was ist. Wir sind in Kontakt. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein konnte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Sowas, ich liebe sowas, so 5 Spieler irgendwie raussuchen. Deswegen immer sehr gerne, falls du mal Ersatz brauchst, falls Michael wieder mal kränkelt, dann bin ich auch da. Also ja, vielen Dank von meiner Seite aus. Kann ich noch irgendwie 1-2 Worte zu mir sagen? Folgt mir gerne auf Instagram, YouTube. Da seid ihr mal bestens versorgt. Ansonsten, ja, war es das von mir. Ich bedanke mich. Ciao.
Das war Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Max Mainz als heutigem Gast. Die Links zu seinen Kanälen packen wir auch in die Folgenbeschreibung, da könnt ihr mal reinschauen. Und wir bedanken uns natürlich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuhören. Gebt uns 5 Sterne bei Spotify, Apple etc. pp. Und seid dann nächste Woche wieder hier am Start. Macht's gut. Ciao, ciao.